Ja, okay, Matze. Du hast jetzt ja gesehen, dass da vorne irgendwie das ein bisschen größer wird, der Gang. Was machst du denn jetzt?
Naja, ich habe ja keinen anderen Weg. Ich gehe dann mal voran, vorsichtig, ne? Wer weiß, was da kommt.
Ja, genau. Der lauten Krachen bricht dann so von links was durch die Wand. Du erkennst, das ist halt so ein riesiger, so ein Eisengolem.
Oh, scheiße. Ich kann nicht zurück, weil da hinten ist ja auch kaputt.
Hm,
Und
genau. Ja.
ich möchte an den vorbeirennen, so ganz schnell, weil der ist bestimmt total
Nee,
langsam.
der ist überhaupt nicht langsam. Ich guck mal. Nee, der läuft schneller als du.
Fuck, das. Ja, sorry, ich hole die heilige Handgranate, die ich nicht habe, und nee, was soll ich machen?
Ja gut, dann, ne, Initiative, der gewinnt, der hat dich überrascht.
Ja, ich ergebe mich, Palais.
Okay, na, pass auf, 5 bis 6 Schaden. Minimum 5. Wie viele
Ja, ich
Hitpoints
bin.
hast denn
Ja, vier. Ich habe
du?
doch vorher schon was abgekriegt.
Ach, scheiße. Ja, dann, also ich glaube, der hat irgendwie eine fast 100%ige Trefferchance, ne?
Ja, Michel, ich weiß nicht, was ich da machen soll.
Krass. Du bist auch ja Stufe 3, ne?
Ja, war jetzt vielleicht auch nicht so der richtige Gegner,
Lass uns da noch mal ein Stück zurückspulen, okay?
hm? Redcon. Ja, sinnvoll. Ja, Michel, schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben.
Ja, warm ist es.
Ja, mir ist auch ganz warm ums Herz.
Ja, warm ums Herz und um alle anderen Körperteile auch. Ich kann dieses Hoch und Runter nicht so gut ab.
Ich auch nicht. Und diese beißende Luft,
Ja.
die so dicht ist, dass du sie nicht atmen kannst.
Ja, das ist ein bisschen anstrengend, finde
Eine
ich.
Konstante wäre schön. Aber gut, First World Problems, ne?
Genau, so ist das. Es ist zu heiß, es ist zu kalt. Wie kann man nur den Klimawandel leugnen? Naja, ist ja auch egal. Wie sieht's aus? Gibt's irgendwas Neues bei dir? Irgendwelche Sachen?
Nö, nö, ich hab gerade wieder ein bisschen angefangen, The Witcher zu spielen.
Ah,
The Witcher
schön,
3.
ja.
Gab es letztens in der Game of the Year Edition beim großen A für, ich sag jetzt mal, ein Apfel und ein Ei. Habe ich jetzt schon verschiedene Dutzend Stunden reingesteckt.
Ja.
Ich habe es in der normalen Version schon einmal durchgespielt und das ist, glaube ich, das erste Spiel seit über 10 Jahren, was ich einfach nochmal angefangen habe. Macht mich gerade total happy, frisst gerade unheimlich viel Zeit,
Ja.
aber ist okay.
Darf man ja auch mal, ne?
Ja.
Kann man sich ja auch mal gönnen. Ja, ich spiele gerade wieder Stellaris, da habe ich ja auch das 4X Board Game gebackt.
Ja.
Das quasi endlose Legacy Game. Bin ich ganz gespannt. Das kommt aber erst nächstes Jahr, aber bis dahin kann ich mich ja mit dem Computerspiel noch ein bisschen beschäftigen.
Ja.
Habe gerade den großen Schwarm erschaffen und mache gerade alles platt. Fresse alles auf, was mir in den Weg kommt.
Was schaust du gerade so?
Schauen tatsächlich gerade gar nicht so viel. Ich komme irgendwie nicht zum Seriengucken und kann mich auch nicht so richtig entscheiden. Kennst das sicherlich, wenn man da vom Netflix sitzt und da sind 10.000 Serien und keine ist irgendwie so spannend, dass man sich sagt, das will ich gerade gucken.
Ja, wobei ich tatsächlich gerade was Serien angeht, sind wir zumindest gerade auf dem Trockenen, weil wir irgendwie alles so ein bisschen weggeguckt haben.
Ja.
Also was uns jetzt zumindest interessiert und for free verfügbar ist,
Genau, so
ne?
ähnlich ist es bei mir. Ich lese gerade mehr. Ich lese gerade von Nora Bensko, Die Götter müssen sterben. Ein Amazonenroman.
Aha.
Total spannend. Also richtig gut gemacht.
Kannst ja dann mal erzählen, wenn du durch
Wenn
bist.
ich ihn durch habe, dann werde ich
Ja.
mal ein bisschen davon berichten. Genau. Nee, ansonsten ist das ein bisschen so, als wenn der Kessel überläuft, könnte man fast sagen.
Ja.
So was die Netflix-Serien angeht, ist es zu viel Auswahl. Und nichts davon ist so wirklich richtig gut, als hätte jemand die falschen Zutaten
Ja,
reingeschmissen.
bis es knallt,
Bis es
ne?
knallt.
Ja, dann sind wir schon beim Schatz aus dem Regal. Die goldene Überleitung. Ich habe mir heute vorgenommen, die Quacksalber aus Quedlinburg.
Es ist toll, weil ich das als Big Box gekauft habe, als es verfügbar war
Ja.
und irgendwie noch gar nicht gespielt. Ich habe aber gehört, dass du ganz begeistert bist.
Ja, also ich sag mal so, ich bin begeistert in oder als Variante eines Familienspiels, das muss man immer dazu sagen. Ne?
Ja.
Es ist mit Sicherheit für Rollenspieler, für Vielspieler oder sowas eher eine seichte Kost.
Ja.
Ich finde es aber unterhaltsam, vor allem, weil das auch einfach ein Spiel ist, was, was du einfach auch mit Menschen spielen kannst, die nicht zwangsläufig auf den Hobby kommen. Es ist halt auch so plus minus in einer Stunde durch.
Es ist also kein Expertenspiel, bei dem man irgendwie ausgefeilte Spieltaktiken kennen muss, um da irgendwie durchzukommen.
Es wird als Expertenspiel geführt.
Ah, tatsächlich, ja.
Ja.
Okay.
Für mich ist es ein Familienspiel. Ja. Was ich jetzt so vielleicht mit Jugend, ja, also ab jugendlichen Alter irgendwie spielen würde.
Empfehlung ist ab 10, ne?
Ist ab 10, ja, aber das sehe ich persönlich nicht. Vor allem mit den vielen Erweiterungen nicht. Also es verhaspelt sich in sich. Also es gibt viele Erweiterungen. Also in der Grundvariante ist es einfach so, du spielst quasi einen Alchemisten, der seinen Kessel vor sich hat.
Ja.
Und du ziehst quasi aus deinem Vorrat, der ein kleines Beutelchen ist, ziehst du deine Zutaten.
Okay.
Jeder kriegt am Anfang einen bestimmten festgelegten Zutatenvorrat. Und wenn die Knallerbsen, das sind quasi so das Füllmaterial, was aber nach hinten losgehen kann.
Ja? Wenn es zu viele werden? Oder?
Wenn es zu viele werden, ganz genau. Das ist in der Regel sind es 7 Punkte. Es gibt aber Mechanismen, die den hoch- bzw. runtersetzen. Das heißt, es gibt noch Ereigniskarten.
Gibt es Möglichkeiten, den anderen Spielern ins Handwerk zu pfuschen? Oder ist das eher so,
zumindest in der Grundvariante nicht.
Okay.
Na, also, nee, gute Frage. Tatsächlich musste ich kurz drüber nachdenken. Aber nein, leider nicht.
Leider nicht. Also es ist, jeder braut sein eigenes Süppchen.
Genau, jeder braut sein eigenes Süppchen.
Ja. Ja.
Also das Einzige, was man ja zum Beispiel machen könnte, ne, wo ich jetzt drüber nachdenke, weil das, ich habe mir ja tatsächlich darüber schon vorab Gedanken gemacht. Es gibt einen bestimmten Vorrat, zum Beispiel an Rubinen.
Ah, okay.
Und mit diesen Rubinen kannst du zum Beispiel sagen, also es gibt eine Möglichkeit zu sagen, ich mache meinen letzten Zug quasi rückgängig, wenn der Kessel kurz vorm Explodieren ist.
Ja.
Und nehme dann quasi die letzte gezogene Zutat, die ich legen muss, wenn sie gezogen ist, ja, lege ich quasi zurück.
Ah, okay.
So, das heißt, ist so ein Spezialtrank. Den kannst du dir wiederum quasi kaufen. Du kannst aber auch mit den Rubinen halt andere Sachen kaufen.
Okay.
Ich könnte jetzt aber zum Beispiel versuchen, die Rubine zu horten, sodass meine Mitspieler keine Rubine mehr kriegen.
Okay.
Das könnte man zum Beispiel machen.
Das wäre so die eine der wenigen Interaktionsmöglichkeiten, die man direkt im Einfluss auf andere Spieler hat.
Richtig, genau.
Ja. Ich meine, es ist ja prinzipiell auch nicht schlecht, weil das ja auch bedeutet, dass es dann wenig Aggressivität gibt im Spiel.
Genau.
Man spielt zwar gegeneinander, aber mehr so um die Wette als
tatsächlich. Du sammelst halt Punkte. Ne? Also du legst auch, also jeder hat sein Spieltableau. Und du legst im Grunde genommen zusammen dann immer die Zutaten dahin, gibst dann halt verschiedene Aktionen aus. Es gibt auch verschiedene Sets zum Spielen.
Ja.
Ja. Also es gibt quasi ein Einsteigerset, da steht dann drauf, du kriegst folgende Zutaten.
Ah, okay.
Und jede Zutat hat, wenn du sie ziehst und in den Trank wirfst, hast du meinetwegen dadurch folgenden Vorteil.
Ja? Okay, ja.
Wenn du jetzt das Erweiterungsset nimmst, dann ist es nicht mehr so einfach.
Ah, okay, das heißt, du hast dann vielleicht mächtigere Zutaten, aber dafür auch mehr Sachen drin, die dir quasi...
Es gibt zum Beispiel eine Zutat, die sagt, nehme, also als Beispiel, ziehe 2 Zutaten aus deinem Trankbeutel und platziere eine, wenn du magst.
Ja.
So, das heißt, ich ziehe 2 und wenn ich jetzt wirklich quasi den Beutel durchrushen will, dann gehe ich natürlich genau auf diese Dinger und baue mich mit einer Zutat, baue ich mir den halben Kessel zu.
Das geht. Also quasi ein bisschen was von Deckbuilding dann in dem Sinne.
Ja, genau.
Okay, so. Cool.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das nächste Set spiele,
ja,
dann funktioniert diese ganze Taktik nicht mehr, weil es den Effekt nicht mehr gibt.
Okay, ich verstehe.
Und das macht es für mich interessant.
Ja.
Und das Tableau hat zum Beispiel auch zwei Seiten.
Mhm.
Das heißt, in einer anderen Variante kriegst du auch dann wieder andere Prioritäten da rein.
Ah ja, cool. Ja? Das heißt, du kannst es relativ variabel spielen.
Genau, und das Schöne ist halt, ich bin ein unheimlicher Fan davon geworden, dass du an diese Sachen rangeführt wirst und Sachen rein und rausnehmen kannst und da möglichst variabel und flexibel bist.
Müssen alle auf dem gleichen Level spielen oder ist das fair, wenn einer auf dem...
Du musst, okay. Die Regeln gelten dann für das Spiel.
Ah, okay. Das heißt, es geht nicht Anfänger gegen... Okay, aber ich meine...
Ne? Nein, völlig berechtigte Frage.
Ja, ja,
hätte ja sein. Aber das legt man dann halt zusammen fest.
Ja.
Und ich hatte mit Steffi dann, glaube ich, 3-4 Mal gespielt.
Mhm.
Und als sie dann safe war, also ne, wo sie das dann alles so verinnerlicht hat, habe ich gesagt, gut, dann können wir jetzt ja in den nächsten Step reingehen.
Ja.
Und dann haben wir da freudig weitergespielt.
Ach, schön.
War gut.
Ja, sehr schön.
Ne?
Klingt gut. Ist auch ansprechend.
Ja?
Ich muss wirklich einfach mal meine Big Box auspöppeln und
das ist einfach auch mal so eine Sache, wo ich jetzt gerade, wo es wieder ein bisschen losgeht, dass man sich sehen kann, muss ich auch sagen, das ist eine Sache, die kann ich mit 2 Leuten spielen.
Ja.
Die kann ich aber auch mit 5 Leuten spielen. Gut, mit 5 Leuten
wird
es dann natürlich ein bisschen wuseliger. Ich kann mir vorstellen, dass du mit 5 Leuten auch durchaus quasi dir Trankchips horten kannst und so dann andere ausboten kannst.
Ja.
Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja.
Ja.
Das müsste man mal ausprobieren. Also ich habe es bis jetzt immer nur zu zweit gespielt und die meisten Spiele haben ja irgendwie so eine gewisse Schwäche, dass sie dann mit wenig nicht spielbar sind.
Ja, es steht dann drauf, 2 bis 5, aber eigentlich brauchst du 4 Spieler, um es vernünftig spielen zu können.
Genau.
Das ist ein bisschen wie mit Dune. Da habe ich es ja auch festgestellt, das ist zwar ein Spieler von 2 bis 6 Spielern, aber es macht erst ab 4 Spielern richtig Spaß.
Mhm.
Und eigentlich ist es ein Spiel, das mit 6 Spielern erst richtig gut funktioniert.
Ich finde auch zumindest in der Grundvariante ist es einfach mal, so wie wir es immer früher gemacht haben, entweder ein schöner Absacker.
Ja.
Weil du bist in einer Stunde safe. Ja?
Ja.
Also mit Aufbau, Abbau, vielleicht eine Stunde 15. Aber wenn ich Bock habe, etwas zu spielen, dann kann ich das um 10 Uhr noch auf den Tisch stellen. Und dann bist du trotzdem, ich sag mal, um 11:30 raus. Oder ist ein schöner Starter.
Genau.
Ja.
Wenn noch nicht alle da sind, und dann dauert es nicht so lange, dass wenn jemand dazu kommt, dass er noch ewig warten muss. Ne?
Richtig,
das ist total doof, wenn man so ein 2-Stunden-Spiel anfängt oder sowas. Ja, sehr schön.
Ist verfügbar, herausgegeben von Schmidt-Spiele, kam 2015 raus, gibt 2 Erweiterungen dazu. Die Big Box gab es meines Erachtens nur als Aktion im Handel. Die
habe ich
also nirgendwo online gesehen.
Ja.
Na?
Okay.
Guckt es euch einfach mal an. Im Übrigen auch hier, ich habe das schon bei Taverne im tiefen Tal gesagt, es gibt von Schmidt-Spiele zu den meisten Schmidt-Spiele-Sachen-Spielen auch ein Erklärvideo. Das heißt, auch hier zu Quacksalber könnt ihr euch vorab kostenlos über YouTube das Erklärvideo angucken und könnt euch einfach schon mal angucken, ob die Spielmechanik was für euch ist, ob das Design euch gefällt. Weil das Design ist halt bunt und verspielt. Ich mag's, wenn ich eher auf die düsteren Sachen hier im Normalfall stehe.
Ja.
Einfach mal gucken.
Ja, werden wir in den Shownotes verlinken.
Genau,
genau. YouTube und dann Schmidt-Spieler da.
Das richtig, genau.
Genau. Sehr schön, cool. Dann, wie gesagt, wird es Zeit für mich, das jetzt auszupöppeln. Dann können wir das auch mal zu zweit zu Hause spielen.
Genau.
Und du sagst, das funktioniert gut.
Ja, apropos Zeit. Weißt du, was noch Zeit wird?
Na?
Dass Lexarkana endlich mal auf Deutsch rauskommt.
Das wird echt Zeit. Ich habe es mir auch auf Englisch gekauft, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe.
Ja, ich weiß.
Ich habe mir ganz viele Sachen geholt. Tatsächlich jetzt digitale Version erstmal. Ich habe letztens tatsächlich auch die englische Kickstarter-Sachen mal in der Hand gehalten.
Ja?
Ich habe es nämlich mittlerweile gespielt bei Chris.
Ach, hat der das gebackt?
Natürlich.
Ja, natürlich.
Das ist doch immer das Klassische. Er backt irgendwas auf Englisch.
Und dann kommt es auf Deutsch.
Wenn es gerade läuft, dann kommt es auf Deutsch beim Uhrwerk Verlag. Lexarkana kommt auch beim Uhrwerk Verlag. Ist im Original erschienen bei Quality Games und stammt aus Italien. Für alle, die mit Lexarkana noch nichts anfangen können, wir haben darüber schon mal berichtet im Rahmen der Kampagne, der Crowdfunding-Kampagne, aber Wir sind da, glaube ich, nicht so richtig ins Detail gegangen.
Nein, wir haben es nur mal kurz angerissen,
genau,
weil wir es auch an dem Tag vorher, ja, ich meine, gespielt haben.
Genau. Na? Ich habe es jetzt schon mal ein paar Mal mehr gespielt, habe es auch schon online geleitet auf dem Con und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert. Es ist was ganz Neues, es ist halt wirklich eine richtig schöne Sandalen-Fantasy. Du hast die Möglichkeit, so diese ganzen klassischen Monster auszupacken, die man so aus der Antike kennt, ja, so ein bisschen griechisch-römische Heldensagen, ja, sich anzuschauen, so ein bisschen aus dem Asterix-Lateinschatz zu plündern und aus dem Asterix-Schatz allgemein, kannst ja auch Abenteuer in Gallien spielen, ja, muss jetzt ja nicht das eine Dorf sein, ja. Einmal ganz kurz darum, worum es überhaupt geht. Lex Arcana spielt im Römischen Reich, im Römischen Imperium, das aber länger Bestand hat, als es das historisch war. Also es ist quasi eine Alternate History, eine alternative Historie. Mhm. Und zwar gab es Visionen, die die Kaiser hatten, die dann sagten, wenn ihr das Reich erweitert über diesen Punkt hinaus, dann wird das Reich fallen. Das heißt, dieser ganze Völkerwunderungskram passiert gerade nicht. Es ist gerade die Zeit, wo die Hunden aus dem Osten anreiten und so. Also es ist sozusagen so eine schwierige Phase. Man spielt Mitglieder der Cohors Auxiliari Arcana. Danke, Latein. Das sind sozusagen die Arkanen Unterstützungstruppen. Es ist so, dass traditionell eine Legion aus 6000 Soldaten besteht und es ist bei allen so, außer bei der Prätorianergarde, weil in Rom keine Legion stationiert werden darf. Darum sind die sind sozusagen um eine Kohorte short. So, ja. 600 Mann zu wenig.
Ja.
Sind nur 5400. Also sind nicht 10 Kohorten, sondern sind nur 9 Kohorten.
Ja.
Weil du ja keine Legion in Rom stationiert hast. Die Prätorianergarde ist aber die Leibgarde des Kaisers und Leibstandarte und hat auch gleichzeitig noch andere Funktionen in der Stadt und ne, also sind halt die Soldaten, die quasi Polizeifunktionen in der Stadt erfüllen. Darum ist die von Kaiser Theodomir neu gegründete Kohors auch eine Hilfskohorte und keine, sozusagen. Es sind 600 tapfere Männer und Frauen aus dem Römischen Imperium, die sich mit der Aufklärung und teilweise Bekämpfung Arcana Begebenheiten auseinandersetzen. Also die sozusagen man spielt grundsätzlich also Mitglieder der Prätorianergarde, also Elite-Militär, und wird auf Aufträge geschickt.
Mhm.
Genau.
Ich muss dazu sagen, weil es gibt ja da draußen viele,
ja,
die so eine gewisse, ich sage jetzt mal, Abneigung oder so zumindest verschreckt werden durch militärische, ja, Rangordnung und so weiter und so fort. Ich persönlich, das war mein Empfinden, als wir es so gespielt haben, ich habe das als Hilfskonstrukt wahrgenommen. Genau. Ich habe das, also es gab untereinander irgendwie nicht hier, du bist Rang so und so, du bist Rang so und so.
Genau.
Man war eigentlich auf einer Ebene, so wie, ja, man das vielleicht auch in der einen oder anderen Charaktergruppe macht.
Ja. Richtig.
Genau. Du konntest aber, und das war die Hilfestellung, du hattest, sagen wir mal, ein Ansehen, weil du warst mehr oder weniger vom Militär. Die Bürger kamen zu dir, wollten etwas von,
genau,
dir.
Genau. Ja, man spielt die Leute, die das, genau, Problem lösen.
Genau, genau. Das ist so ein bisschen, ich habe mich so ein bisschen wie die nützliche Polizei gefühlt, wenn du so möchtest.
Ja, genau. Ja?
Das hat mich auch tatsächlich so randweise so ein bisschen an The Witcher erinnert, weil,
ja,
da kommen auch die Leute zu dir und egal, ob sie dich mögen oder nicht, aber du bist derjenige, der das Schwert hat und die Rüstung. Du bist der Experte und,
ja,
ich brauche dich jetzt bitte.
Genau.
Das fand ich gut, aber wenn du jetzt zum Beispiel, also in vielen, gerade im Fantasy-Setting, gibt es dann immer so, jetzt müssen wir da und da hinreiten, weil wir müssen die Nachricht überbringen und hin und her. Das wird durch diese militärischen Ränge komplett eigentlich ausgekastelt, weil dann sagst du, wo ist denn unser nächster Posten oder wo ist die nächste,
genau,
Garnison oder weiß der Geier was, dann gehst du da hin, zack, hier ist es, bitte das Schreiben weiterleiten.
Ja.
nervige Reise weniger.
Nein, du hast halt, du bist halt offiziell, ne? Das heißt, ja, genau. Du bist halt in einem offiziellen Auftrag unterwegs und es ist gar nicht die Frage, spielt man jetzt wandernde Helden und aus welchem Grund machen die das überhaupt? Hm. Was ist überhaupt ihre Motivation? Die Motivation ist von vornherein geklärt. Du spielst ein sogenanntes Contubernium als Gruppe, eine Zeltgemeinschaft.
Ja.
Und die sich aus den 5 Berufsgruppen der Cohorts zusammensetzt. Das heißt, du hast auch da eine ganz klare Rollenverteilung. Das heißt, du hast 5 Rollen, aus denen du dir eine auswählst. Und im Grunde genommen ist es auch mehr oder weniger so vorgeschrieben, dass du sagst, es sollten auch alle 5 Rollen in einem Contubernium zusammengefasst werden.
Ja.
Na, das heißt, du hast den Speer, ne, du hast den Seher, du hast den Kämpfer, du hast den Gelehrten und du hast den Diplomaten. Es ist tatsächlich auch so eine Sache, es ist ein bisschen historizistisch im Sinne von die Rolle der Frau, die wie sie im Römischen Reich war, nämlich relativ marginalisiert und tatsächlich unterdrückt,
ja.
Ist auch hier so. Wobei in der Cohorts ein bisschen die Ausnahme ist, dass dort halt auch Frauen aufgenommen werden, was ja im römischen Militär generell nicht so war, weil es eben um Spezialaufgaben geht. Das heißt, das ist der erste emanzipatorische militärische Teil, den das römische Imperium erlebt, sozusagen. Fand ich übrigens ganz witzig. In der Weltenbeschreibung wird auch von den Suffragii geredet, von römischen Frauen in den Städten, die sich für das Frauenwahlrecht einsetzen. Also so analog zu den Suffragetten in Amerika im 19. Jahrhundert oder in Europa im 19. Jahrhundert, die sich halt für das Frauenwahlrecht eingesetzt haben. Fand ich schon mal sehr spannend.
Ja. Ganz ehrlich, würde ich so ein bisschen, also diese Unterdrückung der Frau würde ich tatsächlich einfach ignorieren, weil ich würde mir sowohl als Spieler als auch als Spielleiter würde mir schlecht vorkommen. Also das ist, weil ich weiß, dass es nicht richtig ist. Also deshalb möchte ich das nicht spielen. Ne? Du kennst das, Menschen, wenn du Rollen darstellst, also sei es auch nur kurzfristig als Spielleiter.
Genau.
Und das ist mein, sagen wir mal, das ist ein blöder Faschist oder sowas. Ja. Dann fühlst du dich dabei schlecht, auch wenn jeder weiß, dass es gespielt ist und dass es nicht ist.
Genau, es sind halt so diese Szenen, so wo man dann manchmal, vielleicht auch Leuten oder NSCs mit, ich sag mal, nicht unbedingt vernünftigen Meinungen, wenn man die darstellen muss als Spielleitung, ist manchmal nicht einfach, ne? Klar. Aber auf der anderen Seite ist es dann vielleicht auch ein guter Grund für die Mitspielenden zu sagen, ja, jetzt hauen wir mal was richtig aus dem Maul.
Genau, aber wenn das die Ausnahme ist, dann ist es vertretbar, dann fällt es auch auf. Ne?
Ja.
Ich glaube allerdings, wenn du das durchziehen würdest, so wie es, sagen wir mal, gegeben wäre oder gegeben ist, dann würdest du wahrscheinlich bei vielen so eine Ich-verändere-die-Welt-Stimmung quasi auslösen.
Ich würde es vielleicht mit meiner Gruppe absprechen,
wie
sie es haben möchten.
Mhm.
Genauso wie ich das ja auch mit anderen Themen von Marginalisierung im Rollenspiel absprechen würde.
Klar.
Das kann ja auch durchaus sein, dass es eine Welt ist, in der Elfen der absolute Abschaum sind, in Anführungsstrichen.
Mhm.
Und ist es überhaupt etwas, was ein Spieler, eine Spielerin machen möchte, sozusagen eine unterdrückte Person spielen? Oder nicht, ne? Oder sagen, ich möchte meine Elfen eigentlich nicht so unterdrückt haben und ich möchte das freier spielen können. Ich finde, ist eine Absprachesache.
Gut, absolut.
Ist ja auch egal.
Das nächste, die Frage wäre gewesen, du hast gesagt, es wird mit einer Zeltgemeinschaft aus 5 Leuten gespielt, die auch 5 Charakterklassen, 5 Rollen, wie auch immer, erfüllen.
Genau.
Ist das, ich sage jetzt mal, wirklich eine nennenswerte Bedingung?
Nö. Also ich würde zum Beispiel, wenn ich das leiten würde, schauen, dass ich nach Möglichkeit 5 Spieler, SpielerInnen zurück mitnehmen würde und eventuell die anderen Rollen durch NSCs auffülle.
Ja.
Die dann aber auch von den Mitspielenden durchaus mitgeführt werden können.
Ja.
So, also so als quasi Mitlaufende.
Ja, klar.
Wenn man jetzt mehr als 5 Mitspieler am Tisch hat, es gibt keine 6. Berufsklasse in Cohorts.
Ja.
Es
kommt eine Erweiterung oder was?
Nein. Es gibt eine 6., die ist, aber ich möchte niemanden spoilern, Wenn ihr es wissen wollt, könnt ihr gerne ins Regelwerk schauen. Wenn ihr es nicht wissen wollt, dann lasst es einfach.
Genau.
Es gibt keine sechs Dosen.
Ja, ich bin gespannt, bis ich die Bücher in der Hand halte.
Wie bei L5R, da gibt es auch keine Ninjas.
Nee, nur Skorpione.
Genau, genau. Naja, ne, aber ja, ich finde das Regelkonstrukt total spannend, weil das mal ganz anders ist.
Ich habe es noch in Erinnerung, dass man den Wert, den Attributs- oder Fertigkeitswert quasi in Würfel aufspalten kann oder soll.
Genau, du hast einen Dice-Pool, sozusagen einen Würfelwert. Der kann sich auch verändern. Also das ist auch eine Möglichkeit zu modifizieren. Ich kann einmal über die Schwierigkeiten modifizieren. Ich kann aber Vorteile zum Beispiel auch mit einem Modifikator auf den Dice-Pool sozusagen geben.
Ja.
Sagen wir mal als Beispiel, ich habe einen Wert von 15. Dann könnte ich entweder sagen, ich nehme einen W10 und einen W5. Ja, also das Spiel hat W3, W4, W6, W5, W6, W8, W10, W12 und W20.
Mhm.
So, das sind die verfügbaren Würfel.
Ja.
Ich könnte aber auch sagen, ich nehme 3 W5. Ich kann maximal 3 Würfel, mindestens einen Würfel nehmen. Ich kann auch auf Würfelpunkte verzichten. Das heißt, bei 15 im Bett könnte ich auch einen W12 würfeln.
Mhm.
Die Besonderheit ist nämlich, dass wenn alle Würfel, die ich würfle, ihren Höchstwert zeigen, es ist ein Schicksalswurf und es wird weiter gewürfelt. Es wird quasi explodiert.
Genau. Ja.
Die Mitglieder der Cohorts haben in ihrem Spezialgebiet auch die Möglichkeit, für sogenannte Pietas, also so Glaubenspunkte im Grunde genommen, einen Würfelwurf explodieren zu lassen, auch wenn er nicht den Höchstwert zeigt. Also ein Kämpfer im Kampf, bei Debello würfen, ist alles lateinisch benannt, ne? Also das Kämpfen ist Debello, also vom Kriege, ja, De Corpore, vom Körper, also, ne, oder,
ja, ich habe das schon, da gibt es Fans von, da gibt es aber auch viele, die das stört.
Genau.
Deshalb wird es auch dazu einen quasi übersetzten, einen deutschen
Charakterbogen
geben.
Genau. Ich bin generell ein Fan davon, das dann so zu belassen und dann quasi mit Untertitel zu versehen. Weil ich glaube, es ist sinnvoll, weil wenn man als Spielleitung sich an die lateinischen Begriffe gewöhnt hat und sagt, mach mal einen Debello-Wurf, und dann wissen die Mitspieler gar nicht, was ist das jetzt? Ist das jetzt Kämpfen? Ist das jetzt das? Ne? Sondern dann steht da drauf, Debello kämpfen.
So. Ich bin Freund davon, dass wir alle am Tisch dieselbe Sprache sprechen.
Genau.
Das ist wichtig.
Ja.
Deshalb würde ich da auch einfach sagen, wir wollen das haben. Ne? Weil,
wobei auch da fände ich es als Spielleitung ungewöhnlich, also schwierig mich umzugewöhnen, wenn ich mich an Regelbegriffe gewöhnt habe. Sozusagen dann zu sagen, oh, jetzt muss ich aber mal hier nochmal
umgehen. Ja, natürlich. Mhm. Ja, genau. Aber man hat ja auch vielleicht einfach mal Leute am Tisch, die zum Beispiel nie
irgendwas
mit Latein hatten.
Genau, deswegen sage ich ja...
Ich habe meine Lateinkenntnisse, wenn ich das so ganz vorsichtig in den Raum werfe, die kamen quasi durchs Ohren aufhalten und ab und zu mal was nachlesen, aber ich habe...
Aus Asterix.
Ich im Zweifel durch Asterix.
Ja. Nein, deswegen sage ich ja, es ist ja super, wenn auf dem Charakterbogen dann draufsteht Debello und darunter einfach kämpfen.
Ja, na klar.
Damit man als Mitspieler weiß, okay, das ist das. Ne? Und dann steht es ja doppelt drauf. Wie mit Untertiteln.
Alles gut.
Ne? Genau. Das ist halt dieser Dice-Pull-Effekt. Den finde ich ganz cool. Es gibt, man kann auch göttliche Anrufungen machen, die Spielercharaktere lernen im Laufe ihrer Karriere sowohl Omen zu, also das, sie können von Anfang an Omen erkennen, Omen lesen, Schlafdeutung machen, aus Eingeweiden lesen.
Lauwarmes CVs, ja?
Ja, so ungefähr. Genau. Nein, das ist tatsächlich, also das ist im Grunde das Spezialgebiet des Augurs, des Sehers oder der Seherin. Es können aber alle. So, die Probe zu schaffen ist natürlich für den Charakter mit dem Magier, also mit dem Magiewert, also dem hohen Magiewert am besten, am einfachsten, weil es manchmal auch nicht einfach ist.
So.
Aber es können im Prinzip alle und alle können göttliche Anrufungen erlernen, die auch noch, wenn sie eine zu ihrer Ausbildung passende Gottheit anrufen, also für den Kämpfer, die Kämpferin ist es Mars, ja. Also wenn die eine Mars-Anrufung erlernen, dann gibt es für den Krieger noch ein Spezial, sozusagen.
Cool.
Also noch einen besseren Effekt. Ja.
Ich erinnere mich auch noch sehr positiv daran, dass man im Kampf sehr taktisch oder strategisch vorgehen kann.
Ja.
Total. Indem man zum Beispiel die Übermacht beim Gegner nutzen kann oder halt in die Zange genommen wird, je nachdem.
Ne? Ja, aber genau.
Es lohnt sich, da miteinander zu reden. Und ich sag jetzt mal, auch wenn du einen nicht wirklich kämpfenden Charakter hast, es bietet dem Kämpfer Vorteile, wenn du da zusammenstehst.
Jede Ausbildung hat im Kampf einen Vorteil, eine Spezialfertigkeit, die jede Kampfrunde eingesetzt werden kann.
Ja.
Und die sich direkt auswirkt. Zum Beispiel kann der Kämpfer vor Beginn jeder Kampfrunde einen weiteren Gegner angreifen.
Mhm.
Und damit eventuell bei einem Gegner eine Übermacht erzeugen.
Ja.
Oder eine Übermacht ausgleichen. Der Diplomat kann einen Kampfwurf eines Mitspielers neu würfeln lassen.
Oh.
Der Seher kann den Kampfwurf eines Gegners, der ihn angreift, auch neu würfeln lassen.
Oh.
Ja, sowas zum Beispiel. Das sind so Sachen. Der Speer kann auf seinen Naturwert kann den Bogen mit dem Naturwert benutzen statt dem Ganzen. Und genau, jetzt muss ich gerade überlegen. Und der Kundschafter. Habe ich sitzen? Nee, einen habe ich vergessen.
Einen hast du vergessen.
Ich weiß, den Gelehrten, genau. Ja, was der kann, weiß ich gerade nicht. Die haben auf jeden Fall so ziemlich coole Eigenschaften, um sich halt gegenseitig zu unterstützen und genau.
Ich finde, ich bin einfach ein absoluter Fan davon, dass jede Klasse etwas irgendwo beisteuern kann.
Genau.
Ja? Das ist ja, wenn du so diese Baukastensysteme hast, wo du dir ja gefühlt irgendwie alles machen kannst, ja. Dann kommen da ja manchmal Charaktere raus, diese One-Trick-Ponys, die sind super in Diplomatie oder in Alchemie oder weiß der Geier was, ne?
Ja.
Aber aus welchen Gründen auch immer kann er sich halt nicht erwehren, ja?
Ja.
Wo ich mir halt einfach sage, ist schön, wenn es euch Spaß macht. Ich finde es dann zumindest am Tisch meistens irgendwie hinderlich, weil entweder hat der oder die Spielerin dann irgendwie so einen gewissen Frust, weil ich sitze jetzt hier 2 Stunden, weil ihr haut euch gerade auf die Glocke.
Mhm. Ne? Hier ist es halt durch diese Übermachtregelung auch ganz praktisch, dass auch schwächere Kämpfer teilweise trotzdem gut treffen können, weil man immer vom vorherigen Kämpfer das Ergebnis mit in den Dice Pool übernimmt. Also wenn jetzt zum Beispiel der Kämpfer angreift und eine fulminante 21 würfelt, und dann ist der Seher dran, der einen Debello-Wert von 6 hat, dann hat er plötzlich einen 27er Debello-Wert. Er kann also plötzlich aus 27 Punkten sich Würfel kaufen.
Ich weiß, deshalb habe ich mit dem Charakter, den ich gespielt hatte, auch immer richtig zugehauen, weil ich mitunter als Letzter zugeschlagen habe.
Richtig, genau. Wir haben einen Fehler gemacht. Es summieren sich nicht alle auf, sondern tatsächlich nur den vorherigen jeweils.
Aber es waren jetzt auch keine Unsummen, die
wir hatten. Genau. Nee, aber das ist halt tatsächlich ein total cooler Mechanismus, weil du dadurch echt taktisch überlegen kannst.
Ja.
Greift dann der schwächere Kämpfer als erstes an, kriegt aber auf die Nase, dafür kann der nächste Kämpfer aber darauf profitieren. Oder greift der Kämpfer, der eigentlich am meisten Schaden macht, als erstes an, trifft vielleicht dann nicht so gut und dafür trifft dann jemand, der nicht so viel Schaden hat, besonders gut.
Das Schöne ist aber, das ist gedanklich für mich ein schönes Bild zeichnet, weil ich bin in einer Gruppe und ich kenne mich. Wir ziehen zusammen durch die Lande, wir haben vielleicht eine Ausbildung zusammen gehabt. Wir sind aber in einer Kohorte zusammen.
Genau.
Wir kennen uns. So 600 hört sich viel an, aber das ist ja, wenn du Zeit miteinander verbringst, dann weißt du das. Man erkennt sich ja auch irgendwo anhand der Ausrüstung und so weiter und so fort. Und wenn jetzt zum Beispiel der Kämpfer sagt, ich binde ihn, das ist unsere Strategie, ich binde ihn und du haust ihn dann irgendwie in eine Seite oder irgendwie sowas.
Ja, genau.
Dann kann das für mich funktionieren.
Das kann absolut gut funktionieren. Und dadurch, dass diese Würfe explodieren und auch die Schadenswürfe noch explodieren können und so weiter, ist es auch ein bisschen wild.
Wie ist denn das Stufensystem oder die Entwicklung?
Die Entwicklung ist total spannend. Du hast ein Curriculum.
Ja.
Also ein eine Planung deiner Erfahrungspunkte. Du bekommst am Ende eines Abenteuers bekommst du Erfahrungspunkte. Und du hast eine Liste, auf der steht, für welchen Bereich welcher Multiplikator gilt.
Der ist wahrscheinlich pro Klasse anders.
Der ist pro Klasse anders und den kannst du auch verteilen. Das machst du selber.
Ah.
Es ist nicht so, dass das eine feste Verteilung pro Klasse gibt, sondern dass du dich entscheiden kannst. Normaler ist mindestens mal 2. Also wenn du 10 Erfahrungspunkte kriegst, hast du halt mindestens 20 hinterher irgendwo im Bereich stehen. Maximal ist mal 10. Wenn du aber in einem Bereich mal 10 hast, dann hast du alle anderen mal zwei, also es ist halt dann so verteilt. Zusätzlich zu den Fertigkeiten, zu den 6 Fertigkeiten, die du hast, auf die sozusagen auch Multiplikatoren gelten, hast du auch noch das sogenannte Mos Arcanorum und das Pax Dei, das heißt, dass du Pax Deorum, Entschuldigung, dass du einmal auch deinen Fortschritt, also deinen Rangfortschritt mitsteigerst.
Ja.
Und dass du gleichzeitig aber auch deine magischen Fähigkeiten mitsteigerst. Mhm. Du kannst dich entscheiden zu sagen, ja, ich schreite nicht so schnell in meinen Fertigkeiten voran. Dafür bin ich aber jemand, der total engagiert ist und im Rang aufsteigt.
Ja.
Das ist aber nicht in Stein gemeißelt, sondern ich kann, ich glaube, bis zu 3 Punkte innerhalb dieser Tabelle am Ende jedes Abenteuers nochmal verschieben.
Ah ja.
Damit ich halt sagen kann, ja, Moment mal, jetzt, also irgendwie, ich will jetzt aber meinen Kampfenwert noch ein bisschen steigern.
Ja.
Da habe ich aber nur einen Multiplikator mal 2, das dauert ja ewig, bis ich da mal was steigern kann.
Ja.
Das kostet, glaube ich, 100 Erfahrungspunkte oder so, das zu steigern. Mhm. Oder man kann eben Spezialisierung steigern, das ist wesentlich billiger. Aber dann zu sagen, okay, dann schiebe ich jetzt mal irgendwie 2 Punkte von meinem Naturwert hoch zum Kämpfen. Mhm. So, ne, damit eben ich da schneller besser werde, die nächsten 2, 3 Abenteuer oder so.
Ja, ich bin gespannt. Also ich bin jetzt noch gespannter auf die deutsche Veröffentlichung.
Ich auch, total, absolut. Ich habe auch, was ich richtig krass fand, ich habe mir das Compendium quasi zugelegt, also die Weltenbeschreibung, und ich fühlte mich echt nochmal hart ins Studium zurückversetzt. Ich habe ja mal so ein Geschichtsstudium angefangen, ja. Das ist ja so hammerhart recherchiert. Ich meine, wenn ich keine Ahnung von römischer Geschichte habe, ja, kann ich dieses tatsächlich auch spannend geschriebene Regelwerk lesen und habe hinterher richtig Ahnung davon, wie das römische Imperium aufgebaut ist und so weiter und so fort. Es ist nicht wissenschaftlich formuliert,
ja,
aber es basiert ganz eindeutig auf also geschichtswissenschaftlichen Erkenntnissen.
Ist natürlich immer ein bisschen gefährlich. Also ich finde es total spannend und ich mag das auch, aber man läuft natürlich Gefahr, Sachen als gegeben zu nehmen, ohne.
Ja, ne? Es stellt ja auch das fiktive römische Imperium im Jahr 1229 ab Urbe Condite, also nach der Gründung Roms, ja, da 476, irgendwie sowas. Also zu einem Zeitpunkt, als eigentlich schon das römische Reich zerfiel.
Ja, ist richtig. So,
genau. Und von daher ist es eh noch ein bisschen anders. Also der wissenschaftliche Stand ist ein bisschen weiter. Dadurch, dass diese mystischen Elemente mit reinkommen, ist es natürlich auch fantastisch. Genau. Also es ist ja eh noch ein bisschen anders, als es das tatsächlich historisch war. Aber man hat sehr viel auf
historischen... Ist ja auch wichtig. Es soll ja auch funktionieren.
Genau.
Es gibt da ja nun mal auch Sachen, die es nun mal in der realen Welt nicht gibt oder nicht gab. Sonst könnte das ganze Ding ja auch nicht funktionieren.
Genau, aber viele Sachen erkennt man halt eindeutig. Also man erkennt ziemlich eindeutig, dass da Leute mit historischem Wissen dahinter stehen, die sich da auch damit auseinandergesetzt haben und das in eine Form gepresst haben, in der es auch gut ist. Tatsächlich haben die sogar teilweise so, das ist ein bisschen so wie Geschichtseinschubsboxen, auch in Abenteuern mit drin. Mhm. So über das römische Straßensystem. So, ist fürs Abenteuer wichtig, oder?
Ja, ja gut. Es ist aber eine sinnvolle Geschichte.
Total toll. Also man kann tatsächlich darüber auch nochmal irgendwie echt viel lernen. Das finde ich total super. Mhm. Und wenn man sich dann für mehr interessiert, dann kann man ja auch nochmal weiter recherchieren.
Ja, da gibt es ja auch so Recherchematerial ohne Ende. Ne?
Ja, ja, genau. Richtig. Man könnte es studieren, habe ich mal gehört. genau, historische Geschichte. Also ne, Geschichte studieren ist sicherlich spannend, aber das ist, glaube ich, ein bisschen aufwendig, wenn man das für ein Rollenspiel machen würde.
Ja, aber wenn es Spaß macht, warum nicht?
Ich hätte dann quasi, wenn ich das jetzt übertreiben würde, hätte ich damit ja quasi überpräpariert. So, ich hätte mir ein riesiges Abenteuer zusammengeschrieben und hätte jede Szene ausformuliert.
Könnte aber auch nach hinten losgehen.
Könnte nach hinten losgehen, ne? Ja. Ja, das ist auch dann auch schon unser Thema, ne? Was ist, wenn die Spielleitung einen Spielabend vergeigt?
Genau. Kann man retconnen? Kann man das so hinnehmen? Was macht man?
Was ist überhaupt vergeigt? Das ist ja auch noch so eine Definitionsfrage. Es kann ja zum Beispiel sein, dass meine Spielgruppe, in der rausgeht, total bezuckert ist, weil sie das Abenteuer total cool fanden, und ich als Spieler da sitze und sage, Alter, das habe ich jetzt echt verkackt. Weil das, was ich mir vorgenommen habe, ich so in der Form überhaupt nicht umgesetzt habe.
Richtig. Also gehen wir mal davon aus, die Situation ist so, dass die Spielerschaft am Tisch gefrustet ist. Und ich meine nicht angenehm gefrustet, wie man das zum Beispiel macht, weil man irgendwie einen harten Gegner hat oder die Story nicht so gerade verläuft, wie man das gedacht hat, also da ein Twist drin ist.
Sondern weil es einen Wipe gab zum Beispiel, der nicht nötig war.
Ja, richtig, richtig. Also das ist ja so das, was wir im Intro quasi hatten.
Genau.
Ich erinnere mich noch an einen total gefrusteten Arm, den wir bei Earthstone hatten.
Ja.
Wir hatten einen sehr, sehr erfahrenen Earthstone-Spielleiter. Und wir waren alle sehr, sehr neu im Earthstone-Universe. Wir haben das noch nicht wirklich gespielt gehabt, kannten also uns nicht aus. Und wir wurden durch Gegner behakt und wurden sukzessive eigentlich immer kaputt gemacht. Also Lebensenergie wurde immer weniger.
Ja.
Und ich habe dann auch irgendwie mal Hilfe suchen, so zu ihm geguckt. Und also wir haben es halt nicht, uns traf in diesem Moment keine Schuld. Es hätte keine Möglichkeit gegeben, an dieser Gegnerschar vorbeizukommen. Ich habe mir, sagen wir mal, nichts vorzuwerfen.
Ja.
Und
manchmal ist es ja so, dass man von der Spielleitung auch einen Gegner entgegengeworfen bekommt und in dem Kampf gar nicht ausweichen kann, so ungefähr. Ne? Also.
Und diese Gruppe, also wir als Gruppe, hatten einen kompletten Wipe.
Ja.
Wir sind alle gestorben und ich war auch sehr gefrustet danach und habe halt auch gesagt, was war denn das? Ja, wenn ihr nicht würfeln könnt und so weiter. Gut, okay, wenn die Würfe so gefallen sind, dann ist das so, damit hätte ich leben können.
Ja.
Aber das Entscheidende dahinter war, dass er gesagt hatte, warum habt ihr denn die Heiltränke nicht genommen? So, dann habe ich gesagt, hätte ich einen Heiltrank genommen, dann hätte ich nicht angreifen können.
Genau.
Dann wären die Gegner nicht weniger geworden oder ich hätte irgendwie meinen Verteidigungsbonus nicht gekriegt, wo ich auch gestorben wäre, selbst wenn ich den Heiltrank genommen hatte, weil du musst dann darauf würfeln, wie viel du quasi wiederkriegst und so weiter und so fort. Also ich hätte den Heiltrank genommen, hätte aber dieselbe Lebensenergie wieder verloren. Das war nur noch ein Verzögern.
Ja.
Ja. Und dann kam ganz trocken, nee, du hättest gar nicht auf den Angriff verzichten müssen. Das wäre eine Nebenhandlung, Heiltrank trinken. Hättest du nebenbei machen können.
Ja.
Und dann haben wir ihn alle angeguckt, das weiß ich noch. Und also ich hätte ihn am liebsten irgendwie gewürfelt. Irgendwie so mit geschmiedeten Würfeln beworfen, weil das war unnötig.
Ja.
Das war völlig unnötig, ne? Und das war, das war richtig vergeigt.
Da hätte man sich quasi gewünscht, zwischendurch mal so ein Kommentar, Mensch, denk dran, Heiltrank nehmen ist eine Nebenhandlung.
Genau. Dann wäre dieser Wipe nicht passiert. Wir wären alle nicht gefrustet gewesen und. Ja.
Ist halt eine Konstellation. Erfahrene Spielleitung und erfahrene Spieler, die die Regeln noch nicht kennen oder die noch nicht gut genug kennen. Ich meine, das kennt man ja. Ne? Man soll taktische Entscheidungen treffen, hat aber gar nicht den Überblick, welche Entscheidungen überhaupt möglich sind, so in dem Sinne. Ne?
Genau. Das ist wieder das andere Ding, wo ich sage, im Zweifel, auch wenn ich keinen Bock auf Minis habe oder wie auch immer, aber ein Blatt Papier und ein Stift, die habe ich in der Regel immer irgendwie und wenn nicht, mach ich das auf eine andere Art und Weise. Zur Not nehme ich ein Handy und ein Paint-Programm und
mal
das irgendwie. Also da gibt es diverse Möglichkeiten, das sollte immer drin sein.
Und wenn ich Würfel auf den Tisch lege und das damit darstelle.
Ja, also selbst das geht immer.
Genau. Ne?
Und dann kann ich sagen, ihr seid hier, ihr seid da, das sind ungefähr 30 Meter, do it.
Ne? Ja. Ja, genau.
Ja. Was halt, also ich meine, das ist halt unglücklich gewesen, das hätte verhindert werden können. Ich weiß auch, dass das mit einer der Gründe war, dass wir dann auch kein Earthstone mehr gespielt haben, weil wir alle so gefrustet waren. Ne?
Ja, total.
Was ansonsten noch sehr frustrierend sein kann, ist quasi keine konsequente Verfolgung der Story oder der Handlung. Ne?
Ja.
Also ich kann mich gerade an DSA-Zeiten noch erinnern, da wurden viele Sachen einfach so gemacht, weil in dem Abenteuer oder in dem Buch lebte die Person. Ne? Also man hat jetzt irgendwie einen NSC getroffen und hat mit dem zusammen agiert und dann sind Dinge passiert, wo man eigentlich, ich sag jetzt mal, den hätte in den Knast schicken müssen, melden müssen, weil er meinetwegen irgendwie paktiert hat oder weiß der Geier was. Oder vielleicht gab es Streit und man hat den umgebracht oder weiß der Geier.
Der klassische Plot-Armor.
So, es ist nichts passiert. Es ist, Ja. Wäre ja lustig gewesen, hätte man gesagt, so, ich verpfeife dich jetzt, die Inquisition holt ihn oder wer auch immer.
Ja.
Die wird aber wiederum überfallen und wir müssen ihn jagen. Das wäre eine
genau
tolle Fortführung gewesen.
Ja, ja. Ja, aber es ist halt schwierig, ne? Also ich glaube da, also ein Teil von dem, wie man was vergeigen kann als Spielleitung, es gibt viele Möglichkeiten, Dinge zu vergeigen. So, es gibt viele Wege, tausend Wege zu sterben, nein, aber.
Ich bin da ein Freund von, wenn ich als Spieler jetzt zum Beispiel merke, das läuft hier total quer.
Ja.
Also das ist eine Sache, die ich zumindest von meinen Spielern auch so ein bisschen mir wünsche. Wenn sie merken, dass irgendwas so richtig quer geht oder dass sie was falsch verstanden haben, dann sollen sie bitte mit mir reden.
Ja.
Weil es nützt niemanden, gefrustet am Tisch zu sitzen.
Ja.
Ich bin auch ein Freund von Retconnen, gerade wenn man ein Verständnisproblem hatte.
Ein Kommunikationsproblem.
Ja. Absprachproblem. Ne?
Mhm. Dann zu sagen, Moment mal, hätte ich gewusst,
ja,
dass der Typ eine schwere Rüstung trägt, hätte ich natürlich nicht gegen seinen Bauch geboxt, sondern dann hätte ich meine Waffe gezogen.
Zum Beispiel. Ja. Oder ich wäre weggelaufen, weil mit seiner schweren Rüstung ist er bestimmt langsamer.
Genau.
Ja. Ja.
Ja, ich meine, ne, da kann man sozusagen jetzt überlegen, ist es vergeigt, ist es ein Kommunikationsproblem, welchen Anteil an Beschreibung muss man als Spielleitung geben, welchen muss man einfordern im Sinne von, ich beobachte, keine Ahnung, ne, sozusagen die Bäume genauer oder so, welchen Grad an Freiheit haben die Mitspielenden vielleicht auch am Tisch.
Ja. Im Zweifel, ich meine, das ist so ein bisschen das Allheilmittel, redet drüber.
Ja. Ne?
Also, weil ich habe als Spielleiter ja auch das ein oder andere Mal das Gefühl, Mensch, das läuft nicht so.
Ja.
Und dann lasse ich das aber im Zweifel nochmal irgendwie so ein bisschen länger laufen, weil oftmals fängt es sich wieder. Manchmal ist es einfach so, dass man das Gefühl hat als Spielleitung, das läuft mir aus dem Ruder oder ich habe es nicht mehr an der Angel.
Ja.
Das ist aber auch eine Fehlinterpretation, weil die Spielerschaft dann irgendwie gespannt ist oder selber noch gar nicht so weiß, also am Überlegen ist, weil sie selber noch nicht wissen, wie die Geschichte weitergeht, wie sie weiter agieren sollen.
Ne? Ich meine, das kann ja auch erfahrenen Spielleitern oder Spielleiterinnen mal passieren. Ne, jeder hat mal einen schlechten Tag. Ich habe die Frage auch schon mal vorab so ein bisschen in die Community gestellt, über Twitter, und zwei Antworten haben wir dazu gekriegt.
Ja, ne? Cool.
Das eine ist zum Beispiel von @JoshuaWolf1. Der hat dann geschrieben, ich finde es okay in dem Sinne, dass es halt einfach mal passiert. SL sind halt auch nur Menschen. Doof ist es nur dann, wenn zu merken ist, dass er sie einfach keine Lust hat, sich Mühe zu geben. Auf Con ist es generell am enttäuschendsten, weil die Zeit dort am knappsten ist.
Ja.
Klar. Und von Tom Orgel.
Ganz kurz, lass uns mal kurz darüber reden.
Ja. Yeah.
Weil ich gehe damit absolut d'accord.
Mhm.
Hat er mit Recht.
Gerade dieser Con-Aspekt.
Ja.
Ich habe das schon gehabt, tatsächlich auf einer Con, in einer Runde gesessen, und dann sagte der Spielleiter, ja, das ist jetzt, also ich kriege auch, komme ich ja kostenlos rein.
Mhm.
So. Das ist ja toll.
Genau.
Dann mache ich hier meine Runde.
Ja.
Ja. Und dann ist die Scheiße. Weil es nicht vorbereitet ist.
Ich hatte,
oder gar nichts.
Tatsächlich, ne? Jetzt nur, weil du es im Grunde genommen auch so sagst. Die Runden, wo ich wirklich sage, die wurden vergeigt und die waren wirklich nicht, also ich meine, jeder von uns hat schon irgendwelche Runden, wo er mit Bauchweh rausgegangen ist oder die auch scheiße waren oder das hat unterschiedliche Gründe, also gar keine Frage. Aber die Runden, wo ich wirklich so völlig ohne Grund gefrustet rausgegangen bin, weil das Abenteuer nicht cool war, weil es nicht zur Welt gepasst hatte oder weil einfach viele Dinge nicht gepasst haben, das waren Konrund bei mir. Und das war
machte
mich vorsichtig.
Ja, geht mir auch so.
Ja.
Gerade so im Bereich Shadowrun habe ich das ein paar Mal erlebt, die Runden sehr uncool waren. Oder teilweise, es ist jetzt kein Bashing an Leute, die ihr eigenes Rollenspiel machen, aber tatsächlich Leute, die so ihr eigenes Rollenspiel vorstellen auf einer Con.
Mhm.
und wahrscheinlich noch nie gesagt bekommen haben, dass sie da wirklich so an ein, zwei Stellen echt nochmal feilen müssten.
Tatsächlich ist aber genau das, was du sagst, eine meiner Negativrunden war bei jemandem, der sein eigenes Rollenspiel, was es auch schon als Print gab, ja, und so weiter, da vorgestellt hatte. Und im Grunde genommen kam mir das vor wie eine Dauerwerbesendung, weil er mir die ganze Zeit nur,
ja,
gezeigt und erzählt hat, wie geil sein Spiel ist. Und sorry, das war's nicht. Habe ich nachher auch ganz freundlich, ja, gesagt. Das hat ihn nicht interessiert, ist sein gutes Recht. Ne?
Ja. Ja gut, aber ich glaube, also wenn ich sag mal, sowas wie ein Beta-Test oder, ne, irgendwie sowas, einen erweiterten Beta-Test nach Erscheinen auf einer Con mache, eine Vorstellung, und dann kommt berechtigte Kritik, muss ich das irgendwie auch schon mal verinnerlichen.
Ja, naja gut, das Ding ist halt, ja, es ist mein Konzept, es ist mein Spiel,
ja, klar,
ich will das so. Klar, kannst du gerne haben, mir ist es nur einfach zu viel.
Ja.
Also, ne, ich gehe da jetzt extra nicht ins Detail rein, muss, weil ich nicht schlecht reden will.
Nee, es mag ja vielleicht auch Leute geben, die sagen, das ist der heiße Scheiß, das ist so das, ja, was, ja, ich haben will, ne?
Ja. Und das andere war tatsächlich eine DSA-Runde damals mal.
Mhm.
Weil die Spielleitung konsequent alle Sachen, die wir machen wollten, quasi abgeblockt hat mit, das geht nicht. Oder das ist nicht geplant. Oder solche Sachen.
Ja, ja? Also Railroading extrem, könnte man sagen.
Also, ja.
Ja.
Das ist so, möchtest du geradeaus oder geradeaus. Alternativ kannst du auch geradeaus.
Genau, du kannst auch kurz warten und dann geradeaus.
Ja, genau. Muss ja Möglichkeiten geben.
Genau, muss ja Variation geben. Ne? Ja, ist klar, es ist menschlich. Und ich glaube, wie gesagt, jeder kann auch mal einen richtig schlechten Tag haben. Wenn ich zum Beispiel auf Cons nicht gut drauf bin, ich habe das zum Beispiel auf einer Heinz-Con gehabt, da habe ich so übel Kopfschmerzen gehabt, ja, mir war richtig schlecht, da habe ich mich einfach rausgezogen. Da habe ich dann auch nicht geleitet, weil ich gemerkt, ja, habe, es geht mir nicht gut. Und dann bin ich auch nicht in der Lage, was Qualitatives abzuleisten. Und,
ja,
ich möchte eigentlich, gerade wenn ich in Supporter-Tätigkeit unterwegs bin, dass meine Mitspielenden hinterher auf dem Tisch aufstehen und sagen, ja, das hat Spaß gemacht, das ist ein Produkt, das ich kaufen möchte.
Mhm.
Ja, selbst wenn der Spielstil, den ich dann habe, vielleicht nicht ihrer ist und ja, sie sagen, ja, aber das Spiel hat mir gefallen, so ungefähr. Ne? Ich meine, es ist ja eine Stilfrage, ne? Also,
genau.
Das ist jetzt ja nicht so, dass man sagen kann, weil mir der Stil nicht gefallen hat, ist es vergeigt. Sondern vergeigt ist ja wirklich dann, wenn der Plot einfach vorne und hinten nicht funktioniert, zum Beispiel.
Nee, ich würde jetzt nicht nur auf den Plot geben. Ich
zum
würde
Beispiel
einfach sagen, ja, zum Beispiel, genau, ja. Aber auch in dem Moment, wo Leute gefrustet gehen, sage ich jetzt,
ja,
mal.
Ne? Genau.
Also ich sag mal, ich habe eine Runde zum Beispiel von Nordcon mal vergeigt.
Ja.
Zumindest nicht aus meiner Sicht habe ich immer noch alles richtig gemacht,
ja,
aber aus Sicht eines Spielers.
Mhm.
Es war, wie es so ist, wenn du Spiele anbietest, die nicht so super bekannt waren und damals kannte Dungeons, ja, Lairs irgendwie noch so keine Sau. Das heißt, ich war es relativ gewohnt, dass ich mich gefreut habe, wenn die Runde voll war.
Ja.
Das hat aber auch damit was zu tun, dass manche Runden halt nicht voll waren.
Ich kenne das, habe ich auch schon auf Kunst gehabt.
Ja. Und da war es halt eben so, ich hatte zwei Spieler drin.
Mhm.
Das hätte ich als Supporter-Runde tatsächlich sogar noch gemacht.
Ja.
Es war aber so, dass von den zwei Spielern dann auch nur noch einer kam.
Oh.
So, dann haben wir eine Viertelstunde gewartet. Er wollte auch wirklich sehr, sehr gerne DS spielen.
Ja.
Wir kannten uns auch schon und er hat, glaube ich, ein Jahr vorher bei mir gespielt. War alles toll. Ich habe dann aber trotzdem zu ihm gesagt, ich mache das nicht mit einem Spieler. Das, ja, ja. Und dann fing er an mit, du könntest aber so und so. Also man könnte ja einen Stufe 4 Charakter spielen und man könnte ja ein Level 1 Szenario spielen und so weiter und,
ja,
so fort. Er wollte einfach unbedingt zocken.
Das, ja, ja.
Ich kann das beim weitesten Sinne auch verstehen.
Mhm.
Ich bin aber nicht der Bespaßer. Also nee. Ich muss ihn ja nicht das Abenteuer maßschneidern, nur weil er jetzt möchte.
Ja.
Das wäre auch nicht Sinn eines Rollenspiels. Das wäre auch nicht Sinn einer Demo-Runde.
Nö.
weil dann müsste ich ihn irgendwas maßschneidern, nur damit er Spaß hat. Also, das ist nicht Sinn der Sache.
Nein.
Und dann habe ich auch dementsprechend durchgezogen, habe zu ihm gesagt, nein, das bringt nichts.
Ja gut, aber da hast du es eigentlich genau genommen nicht vergeigt.
Aus seiner Sicht schon. Er ist gefrustet weggegangen.
Ja, genau.
Im Grunde der hat sich am Stand beschwert.
Echt?
Ja. Also, das wurde abgetan und wurde mir nachher lächelnd gesagt.
Ja,
so, aber hier war ein frustrierter Spieler.
Ja.
Und dann habe ich die Situation erklärt und wurde mir auch gesagt, alles richtig gemacht. Ne?
Ja.
Nicht Sinn der Sache.
Hm. Ich meine, ich kenne das auch, dass, wie gesagt, es gibt ja so verschiedene Arten, wie man es vergeigen kann. Ich habe auch schon Con-Runden gehabt, wo der Plot vorne und hinten keinen Sinn ergeben hat. Wo ich hinterher denken musste, warum zur Hölle sollte mein Charakter jetzt überhaupt noch dem Abenteuer nachgehen?
Ja.
So? Ja? Warum? Also ich habe keine Motivation, selbst wenn ich mir als Spieler versuchen würde, eine Motivation zu suchen, ich finde keine.
Mhm.
Weil ich habe es gehabt tatsächlich in einer Runde, da wurde, also das war online, ja, da habe ich versucht mitzuspielen, und ich wurde von allen NSCs schlecht behandelt.
Hm.
Oder die ganze Gruppe wurde von allen NSCs schlecht behandelt. Ein Händler, der uns anhören wollte, ihn zu begleiten, der hat uns aber nur schlecht behandelt. Dann haben wir gesagt, dann halt nicht.
Ja.
Gehen wir halt nicht mit. Und der Spieler, ja, jetzt haben wir aber hier irgendwie, das ist aber der Plot und keine Ahnung, ja gut, meine Güte, dann gehen wir halt mit. Und dann hat er uns aber auch unterwegs die ganze Zeit schlecht und hat uns reingelegt und wollte uns in eine Falle locken. Aber warum? So, es gab keinen Grund, uns in eine Falle zu locken.
Ja.
So, weil warum sollte dieser Händler das tun?
Genau.
Warum, also wenn er für, keine Ahnung, irgendwelche kultischen Zwecke irgendwelche Opfer braucht, hätte er sich auch Bauern nehmen können und muss dann nicht Leute nehmen, die sich wehren können.
Weißt ja. du? Ja,
so.
Ich weiß.
Und oder wollte er uns benutzen, um irgendwelche Gegner auszulöschen? Da haben wir gesagt, nö, machen wir nicht. Wir haben ihn ausgelöscht, im Endeffekt.
Ja.
Den Händler, weil
ja, ist okay. Also es muss auch, also mein konsequentes Rollenspiel muss ja von beiden Seiten betrieben werden, von beiden Seiten des Spiels, Tisches.
Genau.
Ich habe auch schon Aufträge abgegeben.
Ja.
Ich habe auch eine Spielrunde, die wir bei Shadowrun hatten, wo wir wie auch immer, ich glaube nach China, Japan, wie auch immer sind. Und dann gab es da, sind wir eigentlich instant zwischen die Gangs geraten, wenn du so willst.
Ja, egal, ich erinnere mich.
Wo ich dann auch irgendwann da saß mit großen Augen. Sorry, bin ich raus. Wie, du bist raus? Du gucktest, ne, ich bin auch raus.
Ja.
Ja. Das war so, ich stelle mich doch jetzt hier nicht auf die Straße mit einem Fadenkreuz auf dem Rücken.
Nee.
Ne? Also das, warum soll ich hier eine Seite wählen?
Das, eben. Ne? Ich habe mit keiner dieser Seiten habe ich irgendwelche Verträge.
Ne?
So.
Wo wir dann ja auch noch mit dem Spielleiter gesprochen haben, der das Problem nicht so richtig verstanden hatte.
Ja.
Wäre bestimmt ein tolles Abenteuer gewesen, aber der Aufhänger dafür, der war, ich sag jetzt, ja doch, der war falsch. Der war für die Situation falsch.
Ja.
Hätten wir von der gegnerischen Fraktion, die wir, ich glaube, da sollten wir was stehlen oder sowas, hätten wir da vorher einen auf die Nase gekriegt, wären gefrustet und dann kommt der Auftraggeber und sagt, so, jetzt, ich bezahle euch dafür, dass ihr euch an dem quasi rächen könnt, ne?
Mhm.
Dann hätte ich gesagt, klar, mache ich.
Ja.
Ja, aber die Motivation muss ja geschaffen werden.
Richtig. Ja, es ist zum Teil eine Aufgabe der Spielleitung, eine Motivation zu schaffen. Es ist aber manchmal, also ich habe das auch schon gehabt, da hatte ich Mitspieler am Tisch, die haben sich nicht zum Abenteuer überreden lassen.
Ja, kenne ich auch.
Die wollten ihre Charaktere, das war eine Gruppe, die kam zu mir an den Tisch und die wollten ihre Gruppe spielen, ihre Charaktere.
Ja.
Und die waren, und ich habe von vornherein gesagt, wenn ihr eure Charaktere spielt, dann müsst ihr eventuell eure Heimatkampagne so ein bisschen außen vor lassen, weil das Abenteuer ist ein Supporter-Abenteuer, das setzt einfach eine gewisse Motivation voraus.
Ja.
Und das ist halt, ich habe extra gesagt, das ist hier eine unentgeltliche Motivation, die hier ist, einfach nur so ein bisschen so, wir helfen.
Ja.
So ein bisschen, man muss so ein bisschen Helferkomplex haben. Das waren aber alles so harte Söldner und so dunkelgrau Charaktere, die also ohne das ist also dieser total wehrlose Typ, der überfallen wurde. Ja, heute ist wohl nicht dein Tag, wa? Hat er noch was dabei, so ungefähr? Und wo ich mir dann dachte, ey Leute, ich habe von vornherein gesagt, das ist meine Voraussetzung,
ja.
Damit ihr, sonst habe ich halt Charaktere für euch. Die haben sich überhaupt nicht auf den Plot ausgehen lassen. Da habe ich auch gedacht, habe ich das jetzt verkackt? Oder haben die es verkackt?
Ja, beide.
Ja,
also tatsächlich ja, beide.
Ja, ja, genau.
Weil, also ich habe auch sowas Ähnliches schon mehrfach leider gehabt. Also ganz früher, so zu DSA-Zeiten in der halbwegs privaten Runde, hatte ich so etwas öfters, dass mir die Spieler quasi dann den Willen der Charaktere quasi aufgeführt haben, so, nein, mein Charakter geht nicht in den Süden. Wo ich heute sagen würde, ja gut, okay, dann nimm dir einen, der es tut.
Genau.
Ja, oder spiel halt heute nicht mit.
Man lernt dazu, ne?
Genau, man lernt dazu. Ja, auf solche Spielchen würde ich mich gar nicht mehr einlassen. Und es ist auch genauso, wenn ich heute eine Runde ankündige und sage, Charaktere werden gestellt oder werden zusammen erstellt, genau das wird dann passieren.
Ja.
Und wenn jemand kommt und sagt, ich hätte hier meinen eigenen, meinen gespielten, dann laufe ich immer Gefahr, weil ich nicht weiß, was hat dieser Charakter erlebt.
Ja.
Ja. Und da ich mich ja mehr oder weniger darauf spezialisiert habe und gesagt habe, ich möchte Einführungsabenteuer geben, werde ich auch so etwas nicht mehr zulassen.
Ja.
Zumindest in ausgefüllten, in ausgeschriebenen Einsteigerabenteuer.
Ja. Ja, genau.
Das ist Quatsch. Absolut. Dann soll er was anders spielen. Es gibt meistens viele Runden. Ich würde auch zumal schlau wäre von solchen Leuten, wenn sie zum Spielleiter hingehen, die dann vielleicht ihr favorisiertes Spiel leiten, zu sagen, hast du vielleicht Bock, nachher nochmal zu leiten? Hast du vielleicht Bock auf eine Runde mit erfahreneren Spielern?
Genau.
Dann hätte ich auch vielleicht Bock drauf.
Bisschen Fanservice. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Man muss ja im Supporter-Runden gibt es ja entweder als Neueinsteiger oder halt, um auch bestehende Fans so ein bisschen zu pudern, ja.
Ja.
Aber das sollte halt auch nicht der alleinige Bestandteil sein. Aber wenn du eine Gruppe von Fans von einem bestimmten System hast, ja, zum Beispiel Splittermond, und die würden auf einer Con auf mich zukommen und sagen, pass mal auf, ich weiß, du leitest auch Splittermond und wir hätten mal Bock irgendwie, wir haben hier so eine Gruppe von Stufe 3 Helden, und der bietet hier keiner was an, so, hast du nachher Bock, ein bisschen hochstufigeres Abenteuer mal
anzubieten?
So, hast du was dabei oder kannst du dir was aus dem Ärmel schütteln oder, ne, und da würde ich mir das auch überlegen, wenn ich einen Slot frei hätte und sagen würde, boah, hab ich jetzt auch Bock drauf? Klar, warum auch nicht?
Ja.
Ne? Und, genau. Zweite Rückmeldung übrigens, wollte ich auch noch verlesen.
Ja, bitte.
Genau, ist von @TomOrgel. Genau, der hat geschrieben, von beiden Seiten schon miterlebt. Ja, also ist, also von Spieler und Spieler, halt wahrscheinlich. Ist völlig egal, wenn die Gruppe eingespielt ist und man darüber redet. Dann wird, ist es halt so, und das nächste Mal wird es wieder besser. Vergeigte One-Shots oder nicht stabile Gruppen sind da vermutlich schlimmer, aber wir sind alles nur Menschen. Und das finde ich, fasst das eigentlich ganz gut zusammen.
Ja, das fasst das sehr gut zusammen. Ja,
genau.
One-Shots lassen sich auch tatsächlich leider, gerade wenn alle neu im System sind, sehr schnell verhauen.
Ja.
Bin ich auch immer so, dass ich Wert darauf lege, dass man da so ein bisschen miteinander sich in das System reinprobiert. Es kommt halt immer darauf an. Es gibt Sachen, da komme ich relativ leicht rein.
Ja.
Oder da komme ich relativ schwer rein. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich spiele zwar viele Jahre Shadowrun, ich bin in der Hintergrundwelt, bin ich ganz gut, aber mit den Regeln bin ich irgendwie so ein bisschen spinnefeind. Deshalb sage ich auch immer, ich möchte es nicht leiten.
So. Gerade wenn es eine neue Edition ist zum Beispiel.
Zum Beispiel. So. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel, aus welchen Gründen auch immer, das irgendwie doch leiten würde, und dann würden mir meinetwegen 2, 3 gegenüber sitzen, die das total gut können, dann hätte ich wahrscheinlich schon gar keinen Bock mehr, das zu leiten.
Ja.
Das ist dann so wie so ein Prüfungsausschuss, dem du gegenüber sitzt.
Ja, genau. Aha. Oder
ich hab
das auch schon gehabt, dass ich dann irgendwie mir ein Abenteuer ausgedacht habe, das war auch Shadowrun. Und dann saß auch ein total erfahrener Spieler am Tisch.
Ja.
Ah, okay, ja, dann ist es der und der Konzern und das muss dann so und so. Und im Metaplot ist das dann so und so eingebunden. Ja. Und ich saß dann so, ja, hast du gut rausgefunden? Und dachte mir, oh Gott. Hilfe.
Ja.
Oder eine Mitspielerin dann bei Splittermond. Ja, ach ja, in der Gegend, genau. Dann mache ich das und das und das und das. Das ist das kulturell Angemessene und so weiter und so fort. Ich denke mir, kann sein. ich bin deswegen auch auf der einen Seite schon Fan, auf der anderen Seite aber auch nicht unbedingt immer ein Freund von dicht beschriebenen Settings.
Ja.
Das birgt Vorteile und Nachteile. Der Vorteil ist, alle am Tisch haben einen ähnlichen, ein ähnliches Kopfkino.
Richtig.
Der Nachteil ist, wenn nicht alle das System gut kennen, dann gibt es, werden vielleicht einige Mitspieler am Tisch einfach inhaltlich abgehängt.
Ja. Ja, ich genau so, wie du sagst.
Ja.
Das andere Problem ist auch bei dich beschriebenen, die Einstiegshürde ist sehr hoch.
Ja.
Sehr hoch ist relativ, aber ich habe keinen Bock mehr, in große Systeme einzusteigen.
Ja. Auch ein Abenteuer, das ich, ein Con-Abenteuer, das ich damals als Supporter für DSA geleitet habe, was ich im Nachgang als verkackt bezeichnen würde, meinerseits, aber auch nicht wirklich. Da ist es mir passiert, dass ich ein Abenteuer in Weiden gespielt habe, oder in, also im Norden des Mittelreiches, und ich habe dann einen Baron beschrieben, und dann saß zufällig der Briefspieler am Tisch, der genau diese Baronie bespielte.
Okay.
Der dann total misstrauisch dem Baron gegenüber, weil der ja falsch beschrieben war.
Hast du mir auch mal von erzählt. Ja, ja, genau. Der dachte dann, der wäre ausgewechselt
und so weiter. Genau. Wo ich dann aber auch mal sagen musste, du, pass auf, das ist jetzt hier nicht offizielle Publikation.
Ja.
So, das sind vielleicht Sachen, die weißt du als Spieler, ne, aber, ne, oder sowas halt. Oder generell aus, ne, ich habe das auch schon ein paar Mal gehabt, dass dann irgendwie NSCs aus irgendeinem Grund völlig unnötig verdächtigt wurden.
Die steigern sich manchmal da herein.
Ja.
Das sind aber auch so Sachen, früher habe ich mich da so ein bisschen zurückgelehnt und dachte mir, ach, naja, komm, lass du mal zappeln, weißt du, das,
Ja.
Aber das wird irgendwann meistens zum Selbstläufer.
Ja.
Wie du sagst, die steigern sich rein.
Und bauen Feindschaften auf zu NSCs und zum Händler von nebenan.
So, und das sind dann nur Momente, wo ich dann sage, okay, so, wir gehen jetzt mal kurz raus.
Metaebene.
Erklärt mir bitte, warum ihr euch auf diesen Char so einschießt. Was habe ich euch, sagen wir mal, für einen Hinweis gegeben? Vielleicht fälschlicherweise.
Richtig. Ne,
sowas ist damit los.
Genau.
So, und dann kann man darüber reden und dann kann ich auch sagen, okay, bevor ihr euch jetzt total einschießt, ignoriert ihn.
Genau. Das erscheint euch vielleicht im ersten Moment verdächtig. Ne? So, aber manchmal mache ich es auch subtil, bevor ich auf die Metaebene gehe und sage dann sowas wie, ja, und ihr seht bei dem Händler auf dem Tisch ein Glas roter Heringe stehen oder das Gasthaus zum roten Hering.
Ja,
also so dieses, ne, also,
Ne, und er wedelt dabei mit einem Zaunpfahl.
Ja, genau.
Ja, ja.
Ja, genau. Also das, ich einfach sage, pass mal auf, ihr verrennt euch hier gerade.
Ja.
Und manchmal ist es ja auch so, dass der Plot einem dann davon rennt, weil ich als Spielleitung gerne Zeitdruck als Motivation nutze. Dass halt die Spielercharaktere nicht, okay, jetzt recherchieren wir noch für 7 Wochen in der Bibliothek rum und dann bereiten wir, kaufen wir noch mal ein bisschen ein und währenddessen haben jetzt die Bösewichte ihr Ritual durchgeführt und der Weltuntergang ist eingeleitet. Ja,
genau.
Viel Spaß. Das ist dann so ein bisschen der Watchmen-Effekt. So dieses, wir sind gekommen, um dich aufzuhalten. Ich habe meinen Plan schon längst durchgeführt.
Ihr seid zu spät, ja.
Genau.
Ja, ja.
So, wie, du verrätst uns an deinen bösen Plan? Ja, weil ich ihn schon durchgeführt habe.
Mhm.
So.
Ja.
Aber ich versuche dann auch den Spielern so ein bisschen mitzuteilen, dass es einen Zeitdruck gibt. Ne? Also ich lasse die dann nicht im Dunkeln darüber.
Ja.
Ja, habe ich jetzt bei meiner Splittermondrunde auch, wo ich denen dann gesagt habe, naja, ihr belauscht halt das Gespräch, dass die halt sagen, die beiden Typen, die ihr befreien wollt, die am nächsten Morgen werden sie die entsorgen.
Ja.
So, die, wenn ihr die noch befreien wollt, dann müsst ihr das heute Nacht
machen,
weil morgen früh sind die nicht mehr da.
Ja.
Dann sind die woanders.
Ja. Nein, da gibt's schöne Mechanismen und die sollten auch sein, weil ich habe zu viele Runden mitgemacht, gerade so historisch gesehen. Ja, wir nehmen uns jetzt für eine Woche erstmal ein Hotelzimmer oder ein Herbergszimmer oder weiß der Geier was und regenerieren.
Ja.
Ja. Wo ich damals schon immer gesagt habe, der Reiz geht flöten.
Genau.
Ja.
Das, ja.
Also ich finde es auch gedanklich total doof, weil ich, ne, also die Helden, ne, die sind die Helden, die bekommen eine Aufgabe. Die sollen versuchen, finden, verhindern, retten, wie auch immer. Völlig egal.
Genau.
Ja, wir gehen jetzt immer eine Woche ins Hotel und regenerieren.
Genau. Ja, ich meine, ASP sind gerade ganz niedrig.
Ja.
Das, genau. Ich habe zwar noch 20.000 Dukaten hier auf der hohen Kante und könnte mir dafür ASP-Tränke kaufen, aber das mache ich jetzt nicht, weil das spare ich mir für später.
Ja, selbst wenn nicht, aber
ja, ja.
Ich meine, das ist auch so ein Zweierding, ne? Also
ja.
Ich weiß tatsächlich, dass damals dann ein Spielleiter, ein damaliger guter Freund von mir, dann auch irgendwann Druck aufgebaut hatte.
Mhm.
Und dann haben tatsächlich zwei Spieler für sich entschieden, ja, also wenn das jetzt so schnell sein muss, mein Held, der möchte da jetzt nicht so angeschlagen rein oder der möchte das nicht machen, ich ziehe mich jetzt hier raus, ich mache so nicht mit. Das war dem zu gefährlich.
Mhm. Hey,
der Charakter könnte ja sterben. Ne?
Yeah.
Dann gab es so eine kleine Off-Diskussion, ne, wo man darüber geredet hat, über man hat einen Job angenommen,
ja,
man muss etwas machen und so weiter. Das war auch, das war, für mich war das völlig richtig, dass er ein bisschen Druck aufgebaut hatte.
Ja.
Aber für die beiden Spieler war das völlig vergeigt, weil die hatten dann auch erstmal echt keinen Bock.
Mhm.
Weil die wurden ja quasi zu etwas genötigt,
ja,
dass sie etwas, ja, machen sollten und eine Gefahr eingehen sollten.
Bloß kein Risiko.
Ja, ich kann mir das so ein bisschen hinreimen, aber so richtig verstehen kann ich das nicht, weil der Reiz, mhm, ist doch weg. Wenn mir nichts passieren kann, weil,
ja,
ich immer...
wenn es keine Herausforderung gibt.
Ja.
Deswegen habe ich mich total darüber gefreut, dass meine Spieler in der Splittermond-Runde sich darüber gefreut haben, dass ihr Plan nicht funktioniert hat.
Ja.
Sondern dass sie es mal so richtig, also dass sie so richtig auf die Fresse gekriegt haben. Ich habe aber auch tatsächlich mitten im Kampf gesagt, pass mal auf, wir gehen mal kurz in die Metaebene.
Ja.
Euren Charakteren wird gerade klar, ihr seid in absoluter Minderheit. Das, mhm, ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Ihr seht da hinten schon die Verstärkung ankommen. Macht euch mal ganz kurz Gedanken, so, mhm, wie eure Charaktere in der Situation reagieren würden, weil ich nicht glaube, dass sie sich in einen sinnlosen Tod stürzen würden.
Ja.
So. Dann haben sie sich kurz Gedanken gemacht, haben gesagt, ja, stimmt eigentlich, ne, so, ich meine, man hätte ja auch noch andere Optionen, wie ich versuche durchzubrechen und dann irgendwie so schnell wie möglich das oder keine Ahnung.
Je nach Situation. Nee,
klar. Genau, sie haben dann entschieden, tatsächlich den Rückzug anzutreten, einer ist gefangen,
ja,
genommen worden, also tatsächlich so ein bisschen.
Ja, cool.
Es ist Drama entstanden und das ist ein, und wir haben dann tatsächlich auch da gecuttet und das war so ein bisschen so ein Cliffhanger.
Aha.
So, ne, so die, der Cliffhanger, die einige Helden auf heilloser, wilder Flucht, ein anderer, der mit den anderen nicht assoziiert wird, wird gerade von der Sicherheit quasi rausgeschmissen,
mhm,
und einen Charakter gefangen. So, und
cool.
Genau, ne, wird gerade umstellt, die Speere am Hals gefühlt, ja. Und Cut. So.
Ja.
Könnte man als vergeigt bezeichnen, weil der Plan der Helden ist ja nicht aufgegangen. Aber nein, ich finde es halt total cool, dass meine Mitspielenden da gesagt haben, wie geil ist das denn? Das ist ja jetzt mega spannend. Oh. Beim nächsten Mal müssen wir echt gucken, wie wir aus dieser Situation wieder rauskommen. Es wäre ja auch langweilig, wenn wir immer alles auf einmal schaffen.
Ja, das finde ich gar nicht vergeigt. Vergeigt ist, wie gesagt, für mich ist vergeigt Definition,
ja,
wenn die Spielerschaft, Spielleitung, wie auch immer, unzufrieden vom Tisch geht oder,
ja,
unzufrieden während des Spiels ist.
Ja.
Gefrustet, unnötig gefrustet, wohlgemerkt. Ne?
Wenn Sachen nicht funktionieren. Also ich kenne das zum Beispiel auch, man macht sich riesen Gedanken, baut sich vielleicht tolle Gegner und, mhm, dann werden die von den Charakteren so mit so einem Handstreich beiseite gefegt und denkt sich, ja, war zu schwach der Encounter. So, war nicht spannend.
Ja.
Manchmal denkt man sich, oh, jetzt ist der Encounter viel zu hart. Jetzt gehen die gleich alle drauf. Und meine Mitspieler scheinen auch keine Intention zu haben, zu fliehen. Oder können auch gar nicht fliehen.
Ich sag's also mal wieder, ich hatte das bei DCC, ich habe den Encounter, der eigentlich nicht sterben sollte, mit einem Schuss erledigt.
Ja.
Weil ich einen Kredit gemacht hatte. Die Gruppe hat sich mega gefreut. Ich habe mich total gefreut. Selbst der Spielleiter hat sich gefreut.
Ja,
und
cool,
hat dann nachher lachend gesagt, der sollte eigentlich gar nicht sterben, steht so im Abenteuer. Aber Alter, du hast ihn halt gekreditet.
Ja.
Also,
ja,
alles super. Ne?
Genau, und ich glaube, das ist halt die Stärke, wie man aus einem vermeintlich vergeigten Spiel,
ja,
wieder total was reißen kann und was rausziehen kann. Indem man halt als Spielleitung nicht auf dem, was man sich ausgedacht hat, beharrt.
Ja.
Dass man halt quasi nicht die Eisenbahn fährt und alles, was links und rechts ist, wird ignoriert, sondern dass man Spieleraktionen honoriert. Ja,
mhm,
dass man vielleicht Spielerideen einbaut, wenn man merkt, die eigenen sind doof. Es kann ja auch sein, dass man sich einen Plot überlegt und hinterher feststellt, der funktioniert überhaupt nicht. Das ist mir auch schon passiert.
Ja,
ja, genau. Und ansonsten sollte man, glaube ich, wenn es jetzt nicht gerade One-Shots ist, da finde ich es schwieriger, aber so in der festen Runde auch darüber nachdenken, tatsächlich in die Meta-Ebene zu gehen, wie du das gesagt hast.
Ich gehe halt auch ganz gerne mal vorher in die Meta-Ebene.
Ja.
Wenn ich jetzt, also jeder Mensch hat das irgendwo mal, dass er einen schlechten Tag hatte.
Ja.
Ja. Und das, da macht das Leben weder vor Spieler dann noch vor der Spielerschaft quasi irgendwie eine Ausnahme. Wenn ich jetzt, egal was jetzt war, wenn ich einen richtigen Scheißtag habe und ich komme jetzt meinetwegen verspätet, auch direkt von der Arbeit, meinetwegen zur Spielrunde.
Ich erinnere mich dran, dass du mal ankamst und gesagt hast, Alter, können wir mal was anderes, ich habe keinen Bock auf den Intrigenplot, ich muss irgendwas kämpfen.
Ich muss was töten, ja.
Ich muss,
genau. Genau. Ja. Aber genau das war's. Also ich bin absolut kein Freund von kurzfristigen Absagen. Ich freue mich ja auch auf die Runde. Das ist ja dann auch so ein bisschen dieser freudige Zeitpunkt, wo man so ein bisschen hinarbeitet und gerade wenn man so einen mistigen Tag hatte, dann sich auf die Runde freut, aber sich bewusst ist, dass man eigentlich einen schlechten Tag hatte, dann muss man halt auch, also wenn der Intrigenplot dann halt eben weitergegangen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch eher gesagt, ich nehme mich zurück, dann macht mein Charakter jetzt irgendwie irgendwas anderes und dann ist es nicht bös gemeint, aber dann werde ich heute lieber irgendwie einen Tag am PC irgendwas erschießen, als dass ich euch dann hier den Spaß nehme, dann macht eure Intrige. Das muss man auch sportlich sehen, also sowohl von der Gruppe, auch wenn das so ein bisschen ein wie soll ich sagen, ein Schleier wirft, ne? Aber dann ist das so. Dann hat man miteinander geredet. Dann muss eine Person halt eine Konsequenz ziehen, bevor die ganze Gruppe Rücksicht nehmen muss, wenn es nicht funktioniert.
Ja. Also, um das mal so ein bisschen zusammenzufassen, jetzt so meinen Abschluss zu finden. Ich glaube, das Wichtigste ist, redet miteinander. Sprecht
frühzeitig.
Miteinander.
Nicht zu
frühzeitig,
lange warten.
Genau. Wenn ihr selber als Spielleitung merkt, boah, das geht gerade überhaupt nicht in die Richtung, wie ich mir das vorgestellt habe, geht in die Metaebene, redet vielleicht drüber, ob man vielleicht irgendwas retconnen kann. Manchmal verplappert man sich ja auch.
Ja.
Und ne, dann ist es halt auch mal so, aber alles ist menschlich. So, jeder kann mal verkacken. Und wenn man vorher merkt, ich habe einen scheiß Tag gehabt, da ist es vielleicht auch mal die ehrliche Seite zur Sache zu sagen, ey Leute, lasst uns bitte heute, kann jemand anders leiten oder lasst uns ein Brettspiel spielen?
Ja, ich muss kurz dazu, weil du es getriggert hast.
Ja.
Ich habe mal als Spieler ein DSA-Abenteuer so richtig hart für die komplette Gruppe verkackt, aber so richtig hart.
Ja.
Ich glaube, es war wie Sand in Rastullas Hand oder sowas.
Ja.
Und es ging dann ja um verschiedene Fraktionen und die eine Fraktion, die uns angeheuert hatte, hatte uns quasi ein Geheimnis anvertraut, was um Gottes Willen überhaupt nicht kundgetan werden durfte. Das war ganz, ganz wichtig, ne? Und ich kann dir im Nachhinein immer noch nicht sagen, ich habe dann mit meinem Charakter dann halt eben dann da gesprochen und hatte dann irgendwie gesagt, naja, und also ich habe irgendwie dieses Geheimnis ausgeplaudert und in dem Moment, ich habe das noch nicht mal so richtig zu Ende gesagt, habe ich gerafft, dass ich da gerade einen totalen Aussetzer hatte und wollte gerade irgendwie ausholen mit sorry, ich weiß nicht, warum mir das jetzt rausgerutscht ist, sorry, können wir mal irgendwie zurückspulen, ich bin irgendwie im falschen Film gefahren, weil ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich glaube, es gab tatsächlich ein Kommunikationsproblem, weil ich nicht wusste, dass der es nicht wissen sollte, am Tisch saß oder irgendwie sowas.
Okay.
Also das war so ein halber Aussetzer von mir und ein Kommunikationsproblem.
Ja.
Klassischer Fall, wo man eigentlich drüber lachen könnte und sagen könnte, wir fahren mal 5 Minuten zurück, machen das nochmal, bitte Konzentration. Ja. Situation ist folgendermaßen. Das wäre richtig. Konsequenz war, ich habe erstmal verbal einen auf den Deckel gekriegt von meinen Mitspielern.
Ja. Ja.
Die Spielleitung, die war so richtig gefrustet, weil sie sagt, scheiße, jetzt kann ich das ganze Abenteuer wegschmeißen und ich habe alles umsonst gemacht. Und ich saß dann, ich habe selbst jetzt ein schlechtes Gewissen, weil ich es erzähle, obwohl es eigentlich so hätte vermeidbar sein können.
Ja, es hätte anders gelöst werden
können.
Und selbst wenn, hätte man ja auch von da an irgendwie vorwärts scheitern können, vielleicht.
Vorwärts scheitern ist auch so ein schönes Ding.
Ja, genau.
Ja, selbst wenn mal was nicht klappt.
Scheitert vorwärts. Nehmt auch eine vergeigte Situation vielleicht als Anlass, wenn es jetzt nicht gerade ein Wipe ist, das ist schwierig, aber
Wobei beim Wipe muss ich immer dazu sagen, auch ein Wipe ist zu verhindern, weil selbst wenn die Räuber sagen, so, wir töten euch jetzt, dann kann man aber immer noch sagen, hey, vielleicht kriegen wir noch für die Lösegeld. Dann geht ja, das Spiel weiter.
Ja, ist halt immer die Frage. Also für mich ist die Frage, wie die Situation ausgelöst wurde. Klar. Lassen sich oder fangen die Spielercharaktere vielleicht auch einen völlig unnötigen Kampf an und gehen dabei drauf, dann ist es meiner Meinung nach auch durchaus legitim zu sagen, ja, sorry,
aber kommt auf die Situation.
Aber ihr habt diese gedankenlosen Fresskreaturen angegriffen, klar, die euch aufessen, wenn ihr sozusagen zu Boden geht. Das ja sind jetzt keine intelligenten Gegner und ihr wusstet, dass ihr keine Chance habt. So, aber naja, gut. Kurz gefasst, redet miteinander am Spieltisch. Und wenn es mal ein One-Shot ist, den man vergeigt, scheut euch nicht, es anzusprechen. Zu sagen, ey Leute, ich glaube, ich habe es gerade verkackt.
Ja. Ja. Ich, wie gesagt, die Manöverkritik am Ende ist genau, manchmal ein bisschen frustrierend, gerade für den Spielleiter. Das ist so, ne? Ich nehme mir aber auch als Spielleiter mittlerweile halt auch das Recht raus, zu sagen, ja, habt ihr recht, ja, mit eurer Kritik. Ich nehme das an und werde mal gucken. Ich bin noch nicht so regelfest, genau, zum Beispiel.
Ja. Es kann jedem mal passieren, selbst erfahrenen Spielleitern.
Ja. Ich hatte aber auch schon Spielerschaft am Tisch, wo ich gesagt habe, ich habe dich dann und dann verloren, das war mir klar. Ich habe dir mehrfach Möglichkeiten hingeworfen. Ich habe dich direkt, ja, sowohl als Charakter als auch als Mensch angesprochen und ich habe es nicht hingekriegt, dich, genau, wieder reinzuholen. Du bist auf nichts eingegangen. Ich, ja, wusste nicht mehr, was ich machen sollte.
Genau. Und was so inhaltliches Vergeigen angeht, also dass ein Plot ist, der überhaupt nicht funktioniert, auch das kann jedem mal passieren. Geht vielleicht auch, wenn du das als Spieler merkt oder Spielerin merkt, mit der Spielleitung in Kommunikation und sagt, hey, pass mal auf, für mich ist das gerade nicht schlüssig.
Ja.
Das mag sein, dass es was Schlüssiges für dich gibt, aber das ist für mich, wie der Plot sich gerade entwickelt, ich verstehe nicht, warum, ja, das passiert.
Ja.
Das ist für mich unlogisch, inkonsistent, was auch immer.
Ja, ja.
Ja, genau. Ja.
Haben wir schon wieder einiges durch, ne?
Genau. Vergeigt. Ich hoffe, wir haben für euch unseren Podcast nicht vergeigt. Nein. Und wenn doch, könnt ihr uns das mitteilen?
Genau. Unter der bekannten E-Mail-Adresse per Anhalter durch die Fantastik @gmail.com.
Unter Twitter auf @cast_pap.
Auf unserer Facebook-Seite unter dem bekannten Namen.
Genau. Oder einfach auf Podigy auf pap-cast.podigy.io.
Genau.
Auch da könnt ihr euch uns direkt einen Kommentar hinterlassen. Und ja, könnt uns gerne antworten. Und schreibt uns an, wenn euch was auffällt.
Richtig.
Wenn ihr die absolut vergeigten Erlebnisse mit uns teilen wollt, freuen wir uns auch darüber. Auch wenn ihr Ideen habt, wie man das vermeiden kann oder wie man das quasi ansprechen kann.
Wir freuen uns über Feedback, über Nachrichten oder auch über Themenwünsche. Das haben wir in der Vergangenheit ja auch immer ganz gerne behandelt und auch mit aufgenommen nach Möglichkeit. Ja, wir freuen uns drüber. Macht da ein bisschen mit. Hilft uns auch weiter.
Genau. Ansonsten viel Spaß da draußen. Spielt weiter.
Und bleibt gesund. Passt auf euch auf.
Ciao.
Ciao.